Jetzt läuft die Aufnahme. Jetzt also nochmal. Wir haben angefangen mit Kapitel 7, teilerfremde Operation. Es ist noch nicht viel Teilerfremdes passiert, sondern ich habe erklärt, dass wir vorbereitende Sätze beweisen. Ziel ist der Satz von Schulz-Hassenhaus. Da geht es um einen Normalteiler, dessen Ordnung teilerfremd zum Index ist. Und wir bereiten das vor, indem wir einen Spezialfall dieses Satzes beweisen. Den habe ich letztes Mal auch schon angeschrieben, wenn ich mich hier... Danke fürs Nicken. Der stand schon in der Tafel, dann beweisen wir den jetzt einfach. Und der Beweis ist so von der Philosophie her, von dem, was wir da machen, an Argumenten, anders als das, was wir davor gemacht haben und interessanterweise auch anders als das, was dann im allgemeinen Satz kommt. Das ist also jetzt mal so eine lustige Spielerei zwischendurch. Das ist also der Beweis für Satz 7.1, den wir jetzt erstmal machen. Und da möchte ich mit Notation beginnen. Wir hatten ja einen Normalteiler n, dessen Ordnung und Index teilerfremd sind. Und ich möchte den Index mit m bezeichnen. Und jetzt wissen wir ja, dass es genau so viele Nebenklassen von NNG gibt, wie der Index das angibt. Und dann kann ich mir Repräsentanten hernehmen für diese m paarweise verschiedenen Nebenklassen. Und immer dann, wenn ich eine solche Menge von Repräsentanten habe, dann möchte ich die jetzt im Rest des Beweises ein Repräsentantensystem nennen und ich möchte die als Tupel schreiben. Das heißt, ich nehme die Gruppenelemente her, schreibe die in einer gewissen Reihenfolge in so ein Tupel und dann sollen die so sein, also das sind dann n Stück, das ergibt sich aus dem Kontext, und die sollen so sein, dass wenn ich die Nebenklassen jeweils mit diesen Repräsentanten bilde, dass ich dann alle bekomme, alle Nebenklassen von NNG. Und das hätte ich allgemein irgendwo definieren können, aber es passte eigentlich nirgendwo so richtig. Aus dem kartesischen Produkt, das schreibe ich jetzt mal so, g hoch m, heißt Repräsentantensystem. Sein, bla bla bla. Und ich möchte die Menge aller Repräsentantensysteme angucken. Und die heißt Omega und auf der wollen wir jetzt eine Operation anschauen. Und eine Äquivalenzrelation und haufenweise Zeug. Omega. Wenn ich mir die Elemente schnappe und von rechts oder auch von links mit einem konstanten Gruppenelement G multipliziere. Multiplikation mit einem festen Gruppenelement ergibt ja eine Bijektion, also eine Permutation der Gruppenelemente. Und wenn ich das jetzt hier bei so einem Tupel mache, dann behaupte ich, kommt da wieder ein Repräsentantensystem raus. Das liegt daran, dass ich halt ein festes Gruppenelement nehme. Ich multipliziere alle mit dem gleichen und wir legen uns jetzt fest und sagen von links. Und dann kommt wieder ein Repräsentantensystem raus. Anders gesagt, wirkt die Menge G auf die Gruppe G auf der Menge Omega, indem man für jedes Gruppenelement definiert, dass es ein Repräsentantensystem auf ein möglicherweise anderes abbildet, indem man die einzelnen Einträge mit diesem festen Gruppenelement von links multipliziert. Das schreibe ich kurz hin. Das ist eine Operation durch Multiplikation von links. Und gemeint ist damit also, das heißt, für alle G aus G, das heißt, das ist N aus Omega, nur noch eine Schreibweise haben, denn normalerweise schreibe ich Gruppenoperationen ja so, dass das operierende Element so oben dran steht, so wie bei Konjugation oder wie bei Abbildung bei mir generell. Das möchte ich jetzt hier einmal hinschreiben, damit wir später nicht irritiert sind. Ich bilde ein Repräsentantensystem mit G ab, indem ich alles von links mit G multipliziere. ich nenne das mal Notation, wie ich das heiße. Und jetzt kommt noch eine Relation und dann kann ich loslegen. Dann kommen nämlich so ein paar Schritte, die werden ja irgendwo, keine Ahnung, verständlich, übersichtlich stehen und dann können wir da das ganze Zeug beweisen. Die Relation soll so aussehen, dass zwei Repräsentantensysteme zueinander in Relation stehen, wenn sie eine komische Rechenregel erfüllen. Soll in Relation stehen zum Tupel y1 bis ym. Genau dann, wenn gilt, und wir müssen gleich erstmal klären, warum es Sinn ergibt, ist das Produkt, wobei ich über alle i und j gehe, so, dass nxi die gleiche Nebenklasse ist wie nyj. Das heißt, ich sortiere die jetzt so hin, dass das passt, und multipliziere dann immer diese Vertreter. Den einen mit dem anderen invers. So, das Produkt gucken wir uns gleich an, warum das als sinnvoll ist. Und da soll das Einzelelement der Gruppe rauskommen. Wenn das erfüllt ist und nur dann, dann sagen wir, dass diese beiden Tupel, also diese beiden Repräsentantensysteme, in Relation stehen. Ich schreibe hier jetzt einmal so ein G dran, damit wir das nicht für die Zahl 1 halten. Also, was mache ich, um das zu überprüfen? Ich kann ja hier einfach der Reihenfolge nach durchgehen, x1 bis xn. Jetzt gucke ich bei x1, welche Nebenklasse ist das und welcher Repräsentant da drüben gehört dazu. Vielleicht ist es y1, vielleicht ist es ein anderer. Sagen wir mal, es ist y3. Dann heißt es also, dass x1 und y3 hier unten zusammengehören, denn die repräsentieren die gleiche Nebenklasse. Und dann würde ich hier also als Bestandteil dieses Produkts hinschreiben, x1 mal y3 minus 1. Und so weiter. Das heißt, ich gehe das so durch und sortiere immer die Pärchen so zusammen. Das eine mal das Inverse vom anderen. Da die gleiche Nebenklasse repräsentieren, liegt dieses Produkt hier jeweils in n, also liegt das Produkt von all diesen in n, das schreibe ich da gleich mal dran, weil das wichtig ist. Und die Forderung, die wir stellen, ist, dass 1 rauskommen soll. Das ist was Besonderes und dann sagen wir die Stimulation. Und wir gucken gleich, was das macht. Aber ich möchte hier schon mal gerne festhalten, dass dieses Produkt immer, und zwar auch, wenn er nicht 1 rauskommt, in n liegt. Das schreibe ich jetzt mal an. Das ist immer in n. Ja, ergibt das Sinn? Also einmal die Operation und dann einmal diese komische Relation, von der wir gleich gucken, was die kann. Schritt 1. Das ist eine Äquivalenzrelation. Wir gucken uns dann die Klassen dazu an. Die Rechnung schreibe ich nicht hin. Wir überlegen uns nur kurz, was wir da machen. Was hat man da immer? Reflexivität, Symmetrie, Transitivität. Reflexivität, ja okay, wenn ich jetzt zweimal das Gleiche stehen habe, dann sortiere ich die natürlich immer so gleich zusammen und dann habe ich immer den Vertreter, meinen Vertreter im Wert. Natürlich kommt da eins raus. Symmetrie. Na, wenn ich tausche, dann kommt da auch eins raus. Ich habe dann jeweils diese Elemente in n und wenn ich hier tausche, kriege ich genau das Inverse und dann muss halt auch wieder eins rauskommen. Und dann, achso, und n ist abelisch. Ich kann also sogar die Reihenfolge, wenn ich zwei solche Produkte habe, so ein Produkt liegt ja an n, wenn ich da mehrere von habe, dann darf ich da die Reihenfolge vertauschen beim Multiplizieren, weil n abelisch ist. Und was war das dritte? Transitivität? Na gut, dann habe ich das halt einmal und dann nochmal und dann schreibe ich die Produkte hin, sortiere alles zusammen und dann kommt da auch eins raus. So, mache ich, wenn das gewünscht wird und also wenn Sie sich zu Hause mal nacharbeiten, hinsetzen und dann irgendwie denken, ja, Transitivität sehe ich überhaupt nicht. Sie hat behauptet, da kürzt sich irgendwas weg, aber ich sehe das nicht. Ja, beschweren, Bescheid sagen, mache ich eine Podcast-Folge, wo ich das erkläre. Beschweren hilft. Die Klassen möchte ich jetzt so kennzeichnen, dass ich so ein Tupel nehme und dann ein Schlangezeichen drüber mache. Und das Schlangezeichen darüber gibt mir die Äquivalenzklasse an. Und ich benutze jetzt griechische Buchstaben, wenn ich so ein Tupel nicht ausschreiben möchte. Für alle Alpha in Omega sei Alpha Schlange die Äquivalenzklasse von Alpha bezüglich Schlange. Also das, was man denkt. Und dann kommt Schritt 2 und sagt, dass diese Wirkung von G auf Omega sich mit dem Übergang zu diesen Äquivalenzklassen verträgt. Anders gesagt, wenn ich mit so einer Klasse anfange und mir einen Vertreter daraus hernehme und dann so ein Gruppenelement nehme und abbilde, dann, also nochmal, wenn ich Alpha Schlange nehme, dann muss ich ja erstmal definieren, was soll es überhaupt heißen, dass ich das mit so einem Gruppenelement abbilde. Ja, aber da kann ich ja sagen, ich nehme einfach die ganze Menge und bilde die alle einzeln mit G. Und der Witz ist, dass dann da wieder eine Äquivalenzklasse rauskommt. Und ich möchte kurz erzählen, warum das nicht selbstverständlich ist. Also wenn ich so Alpha-Schlange habe und ich stelle mir jetzt vor, dass es eben aus lauter solchen Repräsentantensystemen besteht, Alpha 1 bis Alpha irgendwas, keine Ahnung, wie viele in der Klasse liegen. Jetzt kommt mein Element G und wirkt darauf, das heißt, es nimmt sich immer so ein Tupel, multipliziert alles von links mit G. Dann kommen da halt solche neuen Repräsentantensysteme raus. Aber warum sollten die in einer Äquivalenzklasse liegen? Die könnten sich ja auch verteilen auf ganz viele. Da gibt es erstmal keinen Grund. Und deswegen ist eine Aussage, die da gleich in Schritt 2 steht, und es ist nicht offensichtlich, dass die Wirkung von G den Übergang zu den Äquivalenzklassen respektiert. Das heißt, das Bild einer Klasse ist auch wieder eine Klasse. G wirkt auf. Ne, ich schreibe es einfach hin, so wie ich es gerade gesagt habe. Alle Alpha plus Omega ist Alpha Schlange OP, was definiert ist als Menge aller Gamma OP, wobei Gamma aus Alpha Schlange kommt. Das ist auch. Das heißt, dass wir wirklich eine Wirkung haben von G auf der Menge der Klasse. Und das kann man zum Beispiel sehen, indem man sich klar macht, dass, ich habe ja vorhin, glaube ich, so etwas gesagt, wie die Wirkung von G respektiert, dass das in Relation stehen. So kann man es natürlich machen, dass man einfach sagt, zwei Elemente stehen in Relation genau dann, wenn ihre Bilder unter G in Relation stehen. Dann ist klar, dass das die Klassen respektiert. Also zeigen wir das einfach so. Der Beweis für die Schrittdingerraden mache ich jetzt mal links, damit wir rechts so ein bisschen die Beweisstrategie sehen. Dann nehmen wir uns, ach, meine Kreidegröße. Da nehmen wir, oh, wir machen das noch besser. Ich schreibe das mal bei Schritt 2 noch dazu. Der Normalteiler N, der ja besonders ist in diesem ganzen Geschehen, der wirkt transitiv bei dieser induzierten Operation. Bei der von G auf, ich schreibe mal Omega Schlange für die Menge der Klassen, ich hoffe, das ist okay. Bei dieser Operation ist N transitiv. Das ist noch ein bisschen mehr Info. Nicht nur G ist transitiv, sondern sogar N. Und was wir dafür zeigen müssen, das klären wir gleich. Erstmal gucken wir uns die erste Aussage an. Und ich habe schon gesagt, was die Strategie ist. Wir beginnen jetzt also mit Alpha als Repräsentant einer solchen Klasse. Dann nehmen wir uns ein Element aus der Klasse her. Das heißt, wir haben Alpha und, sagen wir mal, Beta, die zueinander in Relation stehen. Das heißt, Alpha und Omega. Alpha in Relation zu Beta. Und dann schreiben wir die Elemente hin, damit wir damit rechnen können. Alpha soll bis 1 bis 6n sein. Beta y1 bis yn. Und wir zeigen, dass Alpha G, also das Bild von Alpha unter G, in Relation steht zum Bild von Beta unter G.
Das zeigt dann die erste Aussage, nämlich dass das Bild wieder eine Äquivalenzklasse ist. Und dann gucken wir uns den zweiten Teil an. Gut, ich habe vorhin irgendwo angeschrieben, das war, glaube ich, das kleine laute Denken da rechts in der Ecke, was ich wieder weggewischt habe, was hier passiert. Nein, da steht es ja noch. Ha, hier, das meinte ich. Liebe wird G wirken. Und wir wissen auch, was die Relation macht. Also gucken wir doch einfach nach. Alpha in Relation zu Beta bedeutet, dass das Produkt über die Pärchen xi mal y und j ist, wobei i und j so sind, dass nxi gleich ny ist, dass das 1 ist. Und jetzt gucken wir uns das Entsprechende an für Alpha G und Beta G. Das heißt, da muss ich mir das Produkt anschauen über die, was kommt jetzt daraus? Alpha G besteht aus gx1 bis hin zu gxm. Also habe ich jetzt gxi mal gyj hoch minus 1, wobei jetzt i und j aber so sind, das muss ja wieder passen, das heißt i und j müssen so sein, dass ngxi das gleiche ist wie ngyj. Denn so muss man die ja zusammensortieren, wenn man diese Produkte ausrechnet. Ich muss jetzt diese neuen Vertreter gx1 bis gxm bzw. gy1 bis gym nehmen und muss die hier zu Pärchen so zusammensortieren, dass es mit i und j so passt, dass diese neuen Vertreter die gleiche Nebenklasse von n repräsentieren. So, was mache ich jetzt? Jetzt forme ich das irgendwie um. Das ist sowas wie Hemd-Jacke-Regel. Damit fange ich mal an. Ich schreibe das da nicht alles ab, sondern schreibe hin g, x, i, y, j, g hoch minus 1. Das heißt, hier habe ich jetzt das hoch minus 1 angewandt. Das heißt, ich vertausche die Reihenfolge und setze das hoch minus 1 da einzeln dran. Und jetzt benutze ich, dass das aussieht wie Konjugation, und zwar nicht mit g, sondern mit g hoch minus 1. Das heißt, ich habe das Produkt, das gleiche Zeug, xi mal y j hoch minus 1 und das Ganze jetzt konjugiert mit a. Ich nehme die einzelnen Faktoren und konjugiere die mit g hoch minus 1, dann komme ich auf diese Dinger. Aber Konjugation ist ja mit dem Multiplizieren in der Gruppe verträglich, also kann ich das Konjugieren auch ganz rausziehen aus diesem riesigen Produkt. So. Und dann steht hier oben Alpha G minus 1. Und jetzt benutze ich, dass ich hier immer das gleiche Element G benutze. Das heißt, die passen so zusammen, genau dann, wenn die von xi bzw. yj repräsentierten Nebenklassen so zusammenpassen. Und das heißt, dass dieses Produkt hier jetzt so ist, dass das Produkt dieser ganzen Leute 1 wird. Da setze ich einfach ein, was da oben steht. Da kommt 1 raus. Also 1 und dann konjugiert mit irgendwas, ergibt immer noch 1. So haben wir gezeigt, dass Alpha unter G in Relation steht zu Beta unter G. Das war die erste Aussage. Und die zweite Aussage, da müssen wir erstmal überlegen, was wir da zeigen müssen. G wirkt jetzt also auf der Menge dieser Äquivalenzklassen in der Weise, dass man so eine Klasse nimmt und die einzelnen Elemente dann mit G abbildet. Und dann kommt da wieder eine Äquivalenzklasse raus. Das haben wir gerade gesehen. Was macht es in Normalteiler M? Na, ich kann die Wirkung ja einschränken, indem ich einfach gucke, wie bilden die Elemente aus M diese Tupel ab, beziehungsweise die Klassen. Und zu behaupten, dass die Wirkung transitiv ist, heißt, wenn ich zwei solche Klassen nehme, meinetwegen Alpha-Schlange und Beta-Schlange, dann finde ich ein Element in dem Normalteiler, was die eine Klasse auf die andere abbildet. Das bedeutet transitive Wirkung bei der Operation, die wir uns gerade angucken. bleibt also auch Zeit. Und ich sollte einen anderen Buchstaben nehmen. Sind Alpha-Schlange und Gamma-Schlange meinetwegen aus Omega-Schlange. Das sind also die zwei Klassen bezüglich der Relation. So existiert ein, ich brauche einen Buchstaben,
H oder so, irgendwas aus N. Vielleicht C.
Ja, C. C aus N. So, dass Alpha-Schlange abgebildet mit C das gleiche ist wie Gamma-Schlange. Ein solches C möchte ich jetzt gerne basteln. Und da werden wir zum ersten Mal sehen, dass die Teilabfremdheit von der Ordnung von N und vom Index eine Rolle spielt.
So, da kommt jetzt erstmal ein Trick.
Ich nehme meine Notation her. Sei wieder Alpha, das Tupel X1 bis M. Und jetzt möchte ich mir für Gamma irgendwas anderes ausdenken. Und die sollen ja auch nicht in der gleichen Klasse liegen. Achso, das sollte ich dazu schreiben. Denn wenn die gleich sind, ist ja klar. Dann nehme ich für C einfach das 1-Element. Das heißt, mich interessiert nur der Fall, wo die verschieden sind. Sei das so und sei Gamma U1 plus UM. Und das sei so, dass Alpha nicht in Relation steht zu Gamma. Das heißt, die Klassen sind verschieden. Das möchte ich jetzt gerne haben. So. Und jetzt
bastle ich mir einen Kandidaten für dieses C. Ich hatte doch vorhin gesagt, dass wenn...
Genau, hier, als wir uns angeguckt haben, was die Bedingung für die Relation ist. Da habe ich schon erklärt, warum diese Art der Sortierung hier im Produkt dafür sorgt, dass jeder solche Faktor in N liegt. Das ganze Ding liegt auch in N, aber allein schon diese einzelnen Faktoren liegen in N, weil ich ja immer Repräsentanten für die gleiche Nebenklasse angucke. Und dann muss der eine mal das Inverse vom anderen in dem Normalteil liegen. Das schreibe ich also nochmal an. Falls I und J so sind, dass N x I das gleiche ist wie N u J, dann ist x I mal u J hoch minus 1 in N.
Und deshalb machen wir jetzt Folgendes. Genau, das ganze Produkt über diese Leute liegt also in N.
Ach, ich hätte das nicht nochmal hinschreiben müssen, wir hatten das doch alles schon. Insbesondere ist der Unterschied zu vorhin ist, aber ich glaube, ich habe es vorhin auch so erklärt, hier steht, dass es 1 sein soll, aber ich hatte, glaube ich, schon dazu gesagt, dass das Produkt immer in N liegt, auch wenn es, genau, das steht so unter. Insbesondere ist dieses Produkt, und das kriegt jetzt einen Namen, das nenne ich jetzt B. Insbesondere ist dieses Produkt wie bei die xi mal uj hoch minus 1 in n und es ist jetzt nicht 1. Das schreibe ich mal dazu, weil Alpha und Gamma ja nicht in Relation zueinander stehen. Und jetzt möchte ich benutzen, dass die Ordnung von n und dieses kleine m, also die Anzahl der Einträge in den Tupeln, teilerfremd sind. Denn das heißt, dass die Ordnung eines jeden Elements in N zu M teilerfremd ist. Und wenn ich ein Element habe und so und mit sich selbst verknüpfe und die Anzahl dieser Verknüpfung ist teilerfremd zur Ordnung des Elements, dann ist das, was rauskommt, ein Element, das die gleiche Ordnung wie das ursprüngliche hat. Das ist eine Art von Argumentation, die wir sehen, wenn wir uns Automorphismen zyklischer Gruppen angucken. Bei zyklischen Gruppen, wenn man da so einen Erzeuger hat und dann guckt, ob der beim Potenzieren wieder auf einem Erzeuger für die ganze Gruppe landet, dann muss man einfach nur darauf achten, ob der Exponent teilerfremd zur Gruppenordnung ist. Und das ist das gleiche Prinzip hier. Da die Ordnung von B ein Teiler der Ordnung von N ist und da er teilerfremd passiert, ja, also, genau, da kommt ein Element der gleichen Ordnung raus. Und das heißt, die erzeugen die gleiche Gruppe. Und das heißt umgekehrt, dass man sozusagen die m-te Wurzel ziehen kann. Man findet ein Element, dessen m-te Potenz dieses b ist, in n. Existiert, und das wird unser c. C aus n, so, dass c hoch m gleich b ist. Also nochmal, potenzieren mit einem Exponenten, der Teil davon zur Ordnung ist, ergibt ein Element der gleichen Ordnung, die erzeugen die gleiche zyklische Gruppe, und jetzt das Ganze rückwärts gedacht, oder quasi, man nimmt die Umkehrabbildung, also man überlegt sich die Abbildung subjektiv, nimmt die Umkehrabbildung, dann findet man ein Urbild unter diesem m mal mit sich selbst multiplizieren. Das ist unser C, von dem werden wir jetzt zeigen, dass das tut. So, da ist jetzt die Idee, dass ich dieses C loslassen möchte auf Gamma, und dann möchte ich gucken, was passiert. Also einmal schauen, Gamma abgebildet mit C ist nach Definition das Tupel CU1 bis hin zu CUM. Und jetzt möchte ich gucken, also mein Ziel ist ja zu zeigen, dass die von Alpha repräsentierte Klasse hoch C dasselbe ist wie die von Gamma repräsentierte Klasse. Achso, genau, da muss man dann gleich C hoch minus 1 benutzen. Ich habe es andersrum hier bei mir in meinen Notizen stehen. Da ändere ich das hier einmal, damit es dann gleich genauso aussieht, wie es unten steht. Das ist ja egal, wie man das macht. Also wenn man ein Element hat, dann erfüllt das Inverse die andere Gleichung. Das ist hoffentlich klar, oder? Dass das egal ist, warum man das macht. Und jetzt gucke ich mir Gamma hoch C an, denn wenn ich Gamma hoch C verstehe, verstehe ich auch die Klasse von Gamma hoch C. Also gucke ich mal, was oder ich gucke, ob Alpha und Gamma hoch C in Relation zueinander stehen. Das würde ja reichen. Dann sind die Klassen gleich und dann steht da genau diese Aussage. Und wir zeigen, Alpha steht in Relation zu Gamma hoch C. Also gucken wir uns die Eigenschaft an, die man erfüllen muss. Wir bilden also das Produkt über ein Element J, wobei n xi das gleiche ist wie ncuj, damit es da zusammenpasst und ich die richtigen Faktoren kombiniere. Xi mal cuj in Klammern minus 1.
Das sieht gut aus.
So. Wir rechnen ein bisschen rum. Erstmal kommt wieder Herr Jacke. Zack, zack. Xi mal uj hoch minus 1 mal c hoch minus 1. Ah, gut. Diese Leute hier, wenn ich immer so zwei zusammennehme, liegen ja in n. Gut, dass es da oben immer steht. C kommt auch aus n und n ist abelisch. Das heißt, ich darf jedes Mal, wenn ich hier so ein Dreierprodukt sehe, die ersten beiden und das c hoch minus 1 vertauschen. Und das führt dazu, dass ich einfach all diese c hoch minus 1 zusammenfassen und auf eine Seite schreiben kann. Und wie oft mache ich das? Na, ich laufe hier ja diese Tupel einmal durch, das heißt, ich habe das m mal insgesamt. Hier benutze ich wirklich das n-Abelsches nochmal. Dann habe ich c hoch minus 1 hoch m mal das Produkt von dem ganzen Zeug, was halt übrig bleibt. Und das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ich weiß, dass das in n liegt, ich weiß, dass das in n liegt. Für den Moment reicht das. Au, es ist ja noch viel besser. Das hier, dieses Produkt, das kennen wir doch. Das steht doch irgendwo. Und das ist auch kein y, das ist ein u. Oder? Das ist doch die ganze Zeit vorher ist u, genau. Ah, das Produkt ist b. Das heißt, hier steht jetzt c hoch minus 1 m mal b und b ist c hoch m, das heißt, es kürzt sich alles weg und es kommt wirklich eins raus, so wie wir das ja auch gehofft hatten. Das heißt, dieser Kunstgriff, dass man sich für den Wert, der hier rauskommt für dieses Produkt, ein Urbild unter dieser Abbildung hoch M rechnen, dieser Kunstgriff führt dazu, dass man ein Element findet, das es tut und das Gamma abbildet auf ein Repräsentantensystem, das in der gleichen Klasse liegt wie Alpha. Das ist der Trick. So bekommen wir das also raus. Die Wirkung von N ist tatsächlich transitiv. Das war Schritt 2. Und dann schreibe ich jetzt erstmal Schritt 3 an und dann wische ich in Ruhe. Und wir haben es auch gleich geschafft. Schritt 3 sagt, dass diese Wirkung nicht nur transitiv ist, sondern das, was man in der Permutationsgruppentheorie regulär nennt. Und manche wissen jetzt, was das heißt und manche nicht. Ich erzähle es einfach nochmal. Die Wirkung auf einer Menge heißt regulär genau dann, wenn sie transitiv ist und wenn zusätzlich die Punktstabilisatoren alle trivial sind. Das heißt, das einzige Element, das irgendwas fixiert, ist das Einzelelement. Ansonsten wird halt nichts fixiert. Okay? Und wir werden zeigen, dass das N also sogar noch besser ist als transitiv. Es ist sogar regulär. Und ich schreibe das explizit aus. Wer mehr darüber wissen möchte, Theorie 2 im Winter wird Permutationsgruppen. Da machen wir eine schöne Sache. Da zeigen wir, dass die ganzen großen alternierenden Gruppen einfach sind. Dann gucken wir so ein bisschen Permutationsgruppentheorie und dann gucken wir, was man da eigentlich noch so forschen kann und so. Das wird ein Spaß. Okay, Schritt 3. Bei dieser Wirkung von N auf Omega Schlange sind die Punktstabilisatoren trivial. Und die schreibe ich jetzt in Punktstabilisator-Schreibweise hin. N unten Alpha Schlange ist der Stabilisator von Alpha Schlange in N bei dieser Wirkung. Wer braucht jetzt dafür nochmal irgendwas, damit Sie das später in Ihren Notizen noch verstehen? Okay. Das ist die Menge aller Elemente U aus N mit der Eigenschaft, dass Alpha Schlange, wenn man das mit U abbildet, wieder Alpha Schlange ergibt. Und das bedeutet, dass Alpha von U auf ein Element in der gleichen Äquivalenzklasse geworfen werden muss. Nicht unbedingt Alpha selber, aber die gleiche Klasse. Okay? Und das einzige Element aus N, was das tut, behaupten wir, ist das Einzelelement. Alles andere bringt quasi das Durcheinander und wirft es auf eine andere Klasse. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Und die überlegen wir uns jetzt. Und dann ist der Beweis auch schon fertig. Darf ich schon wischen hier auf der Seite? Genau, ich lasse das mal noch stehen. Für den Fall. So wie die Behauptung da jetzt steht, ist ziemlich klar, was wir zu tun haben. Wir müssen uns so ein Element U aus N hernehmen, mit der Voraussetzung, dass es irgend so eine Klasse invariant lässt und müssen zeigen, dass das Element anders ist. Seien U aus N und Alpha aus Omega so, dass Alpha Schlange und U dass diese beiden Klassen gleich sind, heißt doch einfach nur, dass die Elemente, die da stehen, in Relation zueinander sind. Das heißt, Alpha mit U steht in Relation zu Alpha. Konstellation macht. Wir wissen, dass Alpha O ist, können wir einfach hinschreiben. Jedenfalls, sobald Alpha vernünftige Bezeichnung hat, ist also Alpha so wie immer x1 plus xn. So sehen wir irgendwas. Na, und zwar das, was die Relation uns sagt, was da jetzt los ist. Es kommt nämlich 1 raus, wenn man dieses übliche Produkt bildet, wobei n xi das gleiche ist wie n uxj. So. Und dann wird daraus das Produkt über die i xi mal in Klammern u mal xj minus 1, was das gleiche ist wie das Produkt über das ganze Zeug, xi mal xj minus 1 mal u minus 1.
Und jetzt benutze ich wieder, dass u aus n kommt. Also im Prinzip ist es wieder so ein Trick wie vorher.
Diese Produkte liegen immer in n. U minus 1 kommt aus n, das heißt, da darf ich dann jeweils tauschen und dann kann ich das u einfach komplett nach vorne ziehen. U minus 1, das Ganze passiert n mal, also so wie vorhin.
Jawohl.
Aber wie muss die Sortierung hier sein, damit die gleiche Nebenklasse repräsentieren? Das sind ja, wir haben jetzt ja zweimal das gleiche Repräsentantensystem. Das heißt, die Sortierung muss jetzt so sein, dass i und j gleich sind. Ansonsten habe ich hier ja keine Pärchen zusammenstehen, die die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das heißt also, hier steht u. Das heißt, da steht 1 und hier steht dann u minus 1 hoch m. Und insgesamt kommt dann raus, dass u minus 1 hoch m das 1-Element der Gruppe ist. U ist ein Element aus n. Und jetzt kommt das gleiche Argument wie vorher. Elemente aus n haben immer Ordnungen, die Teilerfremden zu klein m sind, weil m ja der Index war und der Index war nach Voraussetzung Teilerfremden zur Ordnung von n. Auch dieses Element u hat also die Eigenschaft, dass seine Ordnung und damit auch die von u minus 1 teilerfremd ist zu m und das heißt, dass diese m-te Potenz die gleiche Ordnung hat wie u hoch minus 1. Aber andererseits kommt da 1 raus. Das heißt, es geht nur dann, wenn u hoch minus 1 und damit auch u selber 1 ist. Wieder, weil n und m teilerfremd sind. Muss jetzt u hoch minus 1 und deswegen auch u gleich 1 sein. Und jetzt gucken wir einmal kurz. Wir haben angefangen mit einem Element, das eine solche Klasse, Alpha Schlange, stabilisiert und haben herausgefunden, dass das Element 1 ist. Also sind die Punktstabilisatoren hier alle trivial, so wie wir es behauptet haben. Und jetzt können wir den Beweis abschließen mit diesen drei Schritten. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen Platz. Diese Konstruktion, die man da macht mit diesen seltsamen Produkten, die kommt vielleicht ein, zwei Leuten bekannt vor. Falls Sie schon mal so eine Spezialvorlesung bei mir gehört haben und da Verlagerungen gemacht haben, dann passiert sowas Ähnliches. Okay, ein, zwei, drei Schritte.
Jetzt kommt der Schluss. Wir haben die Gruppe G, die operiert auf irgendwas.
Wir haben einen Normalfall, der transitiv operiert. Da klingelt es und ruft laut Kapelle. Wenn man so etwas hat, dann ist immer die ganze Gruppe der Normalteiler mal der Stabilisator eines Punktes. Also benutzen wir jetzt Capelli. Lämmer 2, 4. Na, eigentlich ist das 2. Und Lämmer 2, 4. Stichwort Capelli. Ist jetzt G. Das gleiche wie N mal ein Punktstabilisator. Ich schreibe mal wie Alpha Schlange. Wobei Alpha Schlange aus Omega Schlange ist. Und es ist egal, welchen Punktstabilisator ich nehme. Die sind alle konjugiert, weil ja die ganze Gruppe transitiv wird. Also, ja, ist egal. Da kann ich einfach irgendeinen Punktstabilisator nehmen. Und jetzt möchte ich diesen Punktstabilisator K nennen und möchte zeigen, dass dieses K in Wirklichkeit sogar ein Komplement zu dem Normalteiler N ist. Und das ist gut, denn wir erinnern uns, was wollen wir eigentlich zeigen? Wir wollen zeigen, dass N ein Komplement in G besitzt. Und der Witz war, über diese Wirkung und über die Anwendung von Lemmas 2,4 ein solches Komplement zu bekommen. Erstmal ist es nur ein Supplement. Um ein Komplement zu sein, müssen wir noch zeigen, dass der Durchschnitt trivial ist. Aber das war quasi der Witz. Wir wollen ein Komplement finden. Und wir machen das, indem wir eine Gruppenwirkung definieren und das Capelli-Argument benutzen. Sei also K, dieser Punktstabilisator. Dann bleibt zu zeigen, dass N Durchschnitt K gleich 1 ist. Dann sind wir fertig, dann haben wir ein Komplement. Naja, und das machen wir, indem wir benutzen, dass etwas, was in K liegt und gleichzeitig in N, einerseits Alpha Schlange stabilisiert und andererseits in N liegt, aber mit 3 haben wir gesehen, dass nur das 1 Element das tut. Also sind wir sofort fertig. Das steht in Schritt 3. Also ist K unser gesuchtes Komplement. Und alle Komplemente sind konjugiert, weil die Wirkung von G transitiv ist. Das heißt, auf diese Art und Weise konstruierte Komplemente sind alle konjugiert. Also ist, ich glaube, das habe ich hier gar nicht behauptet. Doch, habe ich. Da machen wir gleich noch was. Aber erstmal sieht man schon, man hat hier ein solches Komplement und man hat, dass alle diese Punktstabilisatoren konjugiert sind, weil die Gruppe transitiv wirkt. Die Frage ist also nur noch, warum jedes Komplement so ein Punktstabilisator sein muss. Dann haben wir alles geklärt. Also ist K ein Komplement zu N in G. Und wir klären zum Schluss noch die Frage, was ist, wenn wir uns irgendein Komplement hernehmen. Dann sind wir nämlich fertig. Sei also M, groß M, ein beliebiges Komplement zu N in G. Heißt nach Definition, dass N mal M die ganze Gruppe ist und dass der Durchschnitt trivial ist. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn wir zeigen können, dass N der Stabilisator einer solchen Klasse ist, dann sind wir fertig, denn all diese Punktstabilisatoren sind konjugiert wegen der transitiven Wirkung. Dann suchen wir uns doch mal ein Repräsentantensystem, sodass die Klasse von N stabilisiert wird. Dafür tun wir Folgendes. G ist doch N mal M und der Index, also der Durchschnitt ist 1, also ist die Ordnung von G dasselbe wie die Ordnung von N mal die Ordnung von M. Und das kann ich umschreiben zu, die Ordnung von M ist dasselbe wie der Index von N in G. Und das war klein m. Ah, in diesem M, groß M, liegen also genau klein m, paarweise verschiedene Elemente, und wir zeigen einfach, dass die so ein Repräsentantensystem bilden. Sei M bestehend aus Elementen Y1 bis YM und sei Beta, das Tupel, was dazugehört, Ja, dass es ein Repräsentantensystem ist, liegt daran, dass dieser Schnitt 1 ist, wenn ich jetzt also mir die verschiedenen Nebenklassen angucke, die von Y1 bis YM repräsentiert werden, dann müssen die paarweise verschieden sein. Denn angenommen, da wären zwei gleich, dann würde ja das eine Element mal das Inverse des anderen gleichzeitig in M und in N liegen, aber der Schnitt ist ja 1. Das heißt, es geht nur, wenn die beiden Elemente vorher schon gleich waren. Das ist Beta Omega. Das liegt also hier an dieser Eigenschaft, da der Schnitt 1 ist. Wem ging das zu schnell? Für wen soll ich das nochmal erklären? Warum? Ja, okay. Angenommen, ich mache es konkret. Angenommen, Y1 und Y2 repräsentieren die gleiche Bestklasse. Das ist ja das Einzige, was hier schief gehen kann. Denn es sind M Stück, das heißt, wenn die paarweise verschiedene Nebenklassen repräsentieren, dann passt das. Dann ist es schon mehr Omega. Also angenommen, Y1 und Y2 repräsentieren die gleiche, dann heißt das ja NY1 gleich NY2, das heißt Y1 mal Y2 invers liegt in N, weil das so ist, wenn die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Gleichzeitig kommen Y1 und Y2 aber ja aus M, das heißt das eine mal das Inverse des anderen liegt auch in N. Und der Schnitt ist aber 1, also ist dieses Element 1. Und das geht wegen der Eindeutigkeit des Inversen nur, wenn Y1 und Y2 gleich sind. Das war ausführlicher das, was ich vorher in hoher Geschwindigkeit gesagt habe. Ja. So. Besser? Wir sind also da. Wir haben jetzt also einen Kandidaten und der tut's. Beta-Schlange wird jetzt tatsächlich von M stabilisiert. Und dann haben wir alles. M liegt im Stabilisator von Beta-Schlange. Okay, das kann man eigentlich auch sofort sehen, oder? Ja, ist ja klar, wenn ich ein Element nehme aus M und dann hier von links multipliziere, dann permutiere ich ja einfach nur die Gruppenelemente. Das heißt natürlich, dann kriege ich einfach hier die in einer anderen Reihenfolge und dann ja, stehen die zueinander in Relation. Das ist auch klar. Achso, und dann muss man sich noch klar machen, dass ich ja hier mit so einem Punktstabilisator angefangen habe und der hatte Ordnung M. Das kann man sich klar machen, weil das ein Komplement ist und dann zeigt die gleiche Rechnung wie hier unten, dass das klein m Elemente hat, also genauso viele wie der Index von n in G angibt. Das schreibe ich nochmal dazu. Gleichzeitig ist die Anzahl der Elemente in diesem Punktstabilisator, die sind ja alle konjugiert, dieselbe wie die in dem anderen, also in der Gruppe K, und das ist M. Jetzt habe ich hier also eine Gruppe der Ordnung klein m, die in einer Gruppe der Ordnung m liegt. Dann sind die gleich. Also ist dieses m, mit dem wir angefangen haben, dieses beliebige Komplement, in Wirklichkeit der Stabilisator eines Punktes. Und da diese Punktstabilisatoren alle konjugiert sind, sind alle Komplemente. Ist M gleich G Beta Schlange zu K, was das gleiche ist wie G Alpha Schlange, konjugiert. Was ich die ganze Zeit benutze, und wenn Sie da Nachholbedarf haben oder wenn Sie einfach Lust haben, noch mal ein bisschen Kram zu wiederholen über Gruppenoperationen und so, nach dem Motto, vielleicht habe ich ja Lust, später Gruppentheorie 2 zu hören über Permutationsgruppen, dann braucht man das. Wenn es Ihnen so geht, dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie mir das am Ende der Vorlesung Vertrauen zu versagen oder mir eine E-Mail schreiben. Dann mache ich nämlich eine Podcast-Folge, wo ich nochmal kurz wiederhole, was ist so los, Gruppenoperationen, Transitivität, dann kann ich dieses ganze Gedöns hier nochmal wiederholen, kann hinweisen darauf, wo man das finden kann, in Büchern oder so. In meiner Algebra-Vorlesung mache ich da auch immer schon so ein bisschen was dazu. Und dann kann ich Sie da kurz durchquatschen, damit Sie dann, wenn das in der Vorlesung wiederkommt, das Thema, sich ein bisschen vertrauter damit fühlen und vielleicht macht es ja auch neugierig aus, wenn das besser ist. Und falls ich es noch nicht deutlich genug gesagt habe, der Beweis ist fertig. Wir haben jetzt gezeigt, dass es Komplemente gibt und dass die alle konjugiert sind. Und das stand da in dem Satz.
Gut. Fühlen wir uns bereit, den Allgemeinsatz anzugehen? Ne, das war jetzt der Spezialfall. Den benutzen wir gleich im Allgemeinen. Satz und die Beweisstrategie für den Allgemeinsatz ist wieder anders. Da passieren wieder andere Dinge. Ja, da haben wir leider nicht so schöne Schritte entlang, derer ich das so strukturieren könnte, sondern wir haben halt eine generelle Beweisstrategie und dann so ein paar Fallunterscheidungen. Ich muss mal gucken, wie gut ich das so didaktisch organisiert kriege. Ich schreibe den Satz erstmal an. Der ist jetzt keine große Überraschung. Sassenhaus in seiner ganzen Schönheit und Allgemeinheit. Wieder haben wir einen sogenannten Hall'schen Normalteiler, also einen Normalteiler, dessen Ordnung zu seinem Indexteilerfang ist. Völliger Allgemeinheit, dass N dann ein Komplement im G besitzt. Dann besitzt N ein Komplement im G. Wir suchen also dann wieder so eine Untergruppe K mit der Eigenschaft, dass N mal K die ganze Gruppe ist und dass sie sich trivial schneiden. Und jetzt kommt etwas, da steht eine Voraussetzung dran, die in Wirklichkeit keine ist. Das kommentiere ich gleich. Falls n oder die Faktorgruppe g mod n auflösbar sind, dann können wir nämlich zeigen, dass auch wieder alle Komplemente konjugiert sind. Insbesondere stimmt das in auflösbaren Gruppen immer, dass man den Satz hat und die konjugiert hat aller Komplemente. Später, wenn man angefangen hat, das anzuwenden. Genauso wie man beim Satz von Sylow ja auch erstmal nicht glaubt, dass der toll ist. Bis man angefangen hat, ein bisschen Gruppentheorie zu machen und zu sehen, ah, das ist total super, dass man weiß, dass Elemente der Ordnung P in einer P-Sylow-Untergruppe liegen und dass die alle konjugiert sind. Das heißt, wenn ich über die eine was weiß, dann weiß ich das über alle. So, am Anfang so in der Algebra denkt man, ja, pff, ja und? Und später, also zumindest ging es mir so, dass ich das dann irgendwann die ganze Zeit gefeiert habe. Und hier ist das so ähnlich. Wenn man das dann ein paar Mal benutzt hat und gesehen hat, wie wertvoll die Existenz von Komplementen und im Zweifel auch die Konjugiertheit sind und wo man es überall benutzen kann, dann, okay, dann versteht man, warum das ein wichtiger Satz ist. Wenn man bereit ist, viele Seiten Veröffentlichungen und schwierige Argumente, sehr schwierige Argumente, damit in diese Gleichung zu werfen, dann kann man die Auflösbarkeitsvoraussetzungen fallen lassen. Hier ist der Grund. N und die Faktorgruppe haben teilerfremde Ordnung. Und wenn ich zwei teilerfremde natürliche Zahlen habe, dann können die nicht beide gerade sein. Stimmt's? Das heißt, eine davon ist mindestens ungerade. Und Gruppen ungerader Ordnung sind auflösbar. Das ist allerdings ein ganz schöner Hammer. Das ist nichts, was man in einer Gruppentheorie-Vorlesung zeigt. Dafür bräuchte man... Okay, wie viele solche 2+1-Vorlesungen bräuchte ich, um das zu beweisen? 4, 5, wenn man schon ein bisschen was weiß. Also da müsste man sich wirklich jahrelang beschäftigen. Und ich habe den lokalen Teil, also den Anfang, den habe ich schon mal so ein bisschen verstanden. Und das war aber auch mehrere Semester Arbeit. Und dann kommt danach noch ein darstellungstheoretischer Teil. Also mehrere hundert Seiten veröffentlichte Mathematik für diesen Satz. Der aber dann dafür sorgt, dass diese Voraussetzung überflüssig ist, weshalb in der Praxis das dann auch häufig Leute gar nicht mehr so... also explizit dazu schreiben, also sondern einfach sagen, ja, man hat es halt. Das ist der berühmte Satz von Veit und Thomson, Gruppen ungerader Ordnung sind auflösbar. Wir geben uns in dieser Vorlesung mit einem kleineren Satz über Auflösbarkeit zufrieden. Ich versuche nicht, den zu zeigen. Vielleicht erzähle ich erstmal kurz die Strategie. Wir machen das über Emotionen, über die Gruppenordnung und fangen halt damit an, ja gut, für die triviale Gruppe ist nichts zu zeigen. Dann sagt man irgendwie, okay, jetzt wählen wir uns, also jetzt nehmen wir uns eine Gruppe her mit mindestens zwei Elementen und für echte Untergruppen soll es richtig sein und für
für echte Faktorgruppen, bla bla bla, weil die ja kleinere Ordnung haben. Das heißt, da muss man einfach nur gucken, wie sich die Voraussetzungen, die da stehen, überhaupt vererben auf Untergruppen und Faktorgruppen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, ob man in Untergruppen und Faktorgruppen das Resultat anwenden kann. Das wäre ja ganz gut, wenn man das könnte. Dann macht man sich klar, dass nur der Fall interessant ist, dass der Normalteiler n nicht 1 ist und auch nicht ganz g. Und dann kommt eine Fallunterscheidung. Und erstmal kümmern wir uns nur um die erste Aussage, Existenz eines Komplements. Wir machen eine Fallunterscheidung. Wir fangen also mit einer Sylow-Untergruppe an vom Normalteiler n für irgendeine Primzahl und unterscheiden erstmal die Fälle, ob diese Sylow-Untergruppe in der großen Gruppe g normal ist, könnte ja zufällig sein, oder nicht. Denn diese beiden Fälle behandeln wir ein bisschen unterschiedlich. Dann kriegen wir ein Komplement. So, fertig. Erster Teil abgeschlossen. Dann kommt die Konjugiertheitsaussage. Die ist ein bisschen fummeliger. Da basteln wir wirklich so rum mit irgendwelchen Untergruppen und Elementen und konjugieren alles 10-mal durch die Gegend. Und auch da gibt es wieder eine Fallunterscheidung und die hat was mit dem Normalteiler zu tun. Der Beweis ist also tatsächlich in 2 Teile aufgeteilt. Wir beweisen das nicht zusammen, sondern wirklich getrennt voneinander. Und in beiden Fällen haben wir nochmal eine Fallunterscheidung. Einmal für so eine Sylow-Untergruppe und einmal für den Normalteiler n. Selber eine Untergruppe davon. Das ist der grobe Plan. Nur damit wir es orientieren können, denn das dauert jetzt alles ein bisschen. Das ist kein einfacher Satz. Ich beginne hier mal damit, dass ich aufsetze, wie die Induktion läuft. Und dann wische ich und wir atmen tief durch und sammeln Kraft für das, was kommt.
Kreis per Induktion. Okay, ist nichts zu tun, langweilig. Seit Gruppenordnung mindestens 2. Und der Satz für Gruppen kleinerer Ordnung richtig. Und das bedeutet ja, dass immer dann, wenn die Voraussetzungen des Satzes in einer solchen kleineren Gruppe erfüllt sind, dass dann auch die Aussage gilt. Wir können also jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass echte Untergruppen von n Komplemente haben oder irgend sowas. Man muss immer gucken, sind die Voraussetzungen erfüllt.
Und dafür, genau, Gruppen kleinerer Ordnung. Das heißt, es deckt jetzt echte Untergruppen ab und es deckt auch echte Faktorgruppen ab und sowas. Das war mir wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas anderes dazu sagen. Habe ich vergessen. Ich gucke mal, wie sich die Voraussetzungen auf Untergruppen und Faktorgruppen von G vererben.
Das passt hier noch ganz gut mit hin. Spielt bei der Fallunterscheidung, ob irgendeine Sylow-Untergruppe von n normal ist in g oder nicht. Denn in dem einen Fall kriegen wir einen Normalteiler und haben dann also so eine Faktorgruppe, auf die wir irgendwas anwenden können. Und in dem anderen Fall ist der Normalisator dieser Untergruppe nicht die ganze große Gruppe g, ist also eine echte Untergruppe, auf die wir auch wieder den Satz anwenden können. Jedenfalls, wenn wir das mit den Vererben geklärt haben. Dafür sei h eine echte Untergruppe von g. Und ich möchte mir die Faktorgruppe anschauen, hn modulo n. Das heißt, ich betrachte das Bild von h in der Faktorgruppe g modulo n. Ich will ja darauf hinaus, ob, also ich möchte irgendwie verstehen, ob wenn ich jetzt den Durchschnitt von n mit h bilde, was ein Normalteiler von h ist, ob dann der Index teilerfremd ist zur Ordnung. Ich suche einfach nach einem kurzen Argument, denn es ist fast hingucken, aber eben noch fast. Okay, die Faktorgruppe Hn und n ist, das ist irgend so ein Isomorphiesatz, den ich meistens in der Algebra beweise, isomorph zu H homologischen n. Und da sind jetzt Dinge, die teilerfremd sind. Die Ordnung von H-geschnitten N ist auf jeden Fall teilerfremd zum Index von H-geschnitten N in H. Wir gucken mal warum. So, das hier, die Ordnung von H-geschnitten N, ist ein Teiler der Ordnung von N. Und die Ordnung von N ist ja teilerfremd zum Index von N in G. Und wie wir sehen, aufgrund dieser Isomorphie, ist das also teilerfremd dazu. Ich schreibe halt daher. Also hier haben wir als Ordnung den Index von n da drin. Das ist ein Teiler vom Index von n in g und deswegen teilerfremd zur Ordnung von n und davon ist das ein Teiler. So kann man es vielleicht ganz gut sehen. Sind die Voraussetzungen des Satzes in jeder Untergruppe von H erfüllt, indem man nämlich einfach mit N schneidet. Dann kriegt man einen Normalteiler mit Ordnung, die teilerfremd zum Index ist. Also sind die Voraussetzungen H und N erfüllt, sodass wir in solchen Situationen also schon Komplemente finden. H war eine echte Untergruppe, wenn man also etwas von kleinerer Ordnung. Jetzt möchte ich noch auf die Faktorgruppe gucken, und das ist das Gleiche im Grünen. Seit B ein Normalteiler von G. Und jetzt möchte ich in die Faktorgruppe gucken und möchte schauen, ob sich das da auch vererbt. Das heißt, mich interessiert das Bild von N in dieser Faktorgruppe. Das ist ein Normalteiler und mich interessiert, ob dann da auch wieder die Ordnung teilerfremd zum Index ist. Ja.
Ich verstehe gerade irgendwie den Satz nicht dann und dann Komma, deshalb nach Voraussetzung.
Genau, das gilt und deshalb und wegen der Voraussetzung im Satz ist dann das teilerfremd dazu. Und ich habe Kommentare dann geschrieben, die Voraussetzung geht ein, weil das ein Teiler davon ist und das ein Teiler davon. Und zusammen mit dieser Isomorphie ergibt das dann diese Teilerfremdheit.
Also könnte ich das, was hinten steht, auch nach das Unten packen?
Genau, das hätte ich normalerweise auch gemacht. Okay. Aber zuerst habe ich beschlossen, das einfach die Begründung nicht ranzuschreiben, sondern nur zu sagen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich sollte die Begründung hinschreiben. Aber dann wurde daraus kein schöner Satz mehr. Dann ist ein bisschen verunglückt. Das tut mir leid. Und dass Ihnen das auffällt, zeigt mir, dass meine Sätze ansonsten meistens ganz okay sind, was mich sehr freut. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also Mathe und ordentliche deutsche Sprache geht nicht immer so gut zusammen. Und ich bin so ein Sprachfreak. Mich ärgert es auch total, wenn ich da irgendwas schreibe und dann hinterher sehe, dass das ein voll hässlicher Satz ist. Das geht eigentlich gar nicht. Den lasse ich jetzt stehen. Ich akzeptiere das jetzt, ich lasse das so. Ja. Wo war ich? Ich möchte in die Faktorgruppe G, wo du B gehen und möchte mir da das Bild von N angucken und möchte sehen, ob dann auch wieder die Voraussetzung erfüllt. Das heißt, die Frage ist, ich schreibe jetzt einfach so hin, ob die Ordnung des Bildes von N und der Index des Bildes von N teilerfremd sind. Und das ist so, weil, naja, weil man halt in der Faktorgruppe Indizes ausrechnet, wie man die eben ausrechnet. Dann sind die Ordnung von Normalteiler in der Faktorgruppe also das und der Index also das in B. Das ist gut, denn dann können wir gleich uns immer freuen, wenn wir eine echte Untergruppe sehen oder halt eine echte Faktorgruppe. Falls g gleich 1 ist, da waren wir ja schon fertig hier am Anfang mit der Funktion,
Darum kümmern wir uns also nicht. Wenn G und N gleich sind, was ist dann eigentlich los? Das ist ja ein Spezialfall. Dann ist die Voraussetzung an die Teilerfremdheit erfüllt. Dann ist 1 ein Komplement und auch das einzige. Das ist also langweilig. Genauso, wenn N gleich 1 ist, ein weiterer Spezialfall, wo die Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist halt die ganze Gruppe das einzige Komplement. Sodass also in diesen Spezialfällen nichts zu zeigen ist. Wir haben also jetzt hier auf der rechten Seite des Geschehens geklärt, wir argumentieren per Induktion, wir wissen ungefähr, was passiert, wir haben verstanden, wie sich Dinge vererben und wir werden die Spezialfälle los. In den Spezialfällen N durch G und N durch 1 ist nichts zu zeigen. Sogar wirklich alles, also nicht nur die Existenz von Komplementen, sondern auch, dass die alle konjugiert sind, weil es nämlich immer nur 1 gibt. Sehr langweilig. Gut, dann wische ich und dann geht's richtig los. Und eigentlich wäre toll, wenn wir das jetzt so in einem Rutsch schaffen könnten. Ich bin auch ziemlich optimistisch. Zeit. Bevor wir weitermachen, sind da noch Fragen? Ging da irgendwas zu schnell? Vielleicht? Vielleicht nicht? Wo habe ich sie abgehängt?
Ich habe eigentlich noch abgeschrieben, bisher und zur Hälfte gedrückt.
Oh, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wenn beim Nacharbeiten dann Fragen aufkommen, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Beginnen wir mit der angekündigten Zulaufuntergruppe von N. Sei P, der Primteiler der Ordnung des Normalteilers und Groß P eine Zulaufuntergruppe dazu. Und wir haben zwei Fälle. Diese P-Sylow-Untergruppe P könnte zufällig ein Normalteiler von N sein oder halt nicht. Und der Fall, dass es nicht normal ist, ist einfacher. Erster Fall. P ist kein Normalteiler von G. Das ist deshalb super, weil dann der Normalisator davon eine echte Untergruppe von G ist. Und wir gucken auf die rechte Seite und freuen uns. Echte Untergruppe heißt, wir können den Satz da anwenden. N-geschnitten H ist der Hoyer'sche Normalteiler und der Satz, angewandt auf diese Situation, gibt uns ein Komplement innerhalb von H zu N-geschnitten H. Und dieses Komplement nenne ich beherzt K0. Also existiert ein Komplement K0 zu N-geschnitten H. Die ganze Gruppe H. Das heißt, H ist K0 mal H geschnitten N. Und der Durchschnitt ist 1.
zeigen, dass dieses K0 sogar schon ein Komplement zu N in ganz G ist. Und was mir mal wieder hilft, ist Capelli. Denn wir haben hier eine Süder-Untergruppe eines Normalteilers und dann sagt Capelli, das ist diesmal Lemma 2,5, also dieser Spezialfall, dass man die ganze Gruppe schreiben kann als Normalisator der Süder-Untergruppe mal Normalteiler. Das ist also P, das gleiche wie der Normalisator von P mal N, was das gleiche ist wie H mal N, was das gleiche ist wie, ich setze für H ein, was da steht, K0 mal H geschnitten N mal N. H geschnitten N liegt in N drin, also ist es einfach K0 mal N. Und deswegen ist K0 nicht nur ein Komplement zu N geschnitten H in H, sondern auch eins zu N in G. Dass der Schnitt 1 ist, ist klar, denn der läge ja in H geschnitten N und deswegen auch in diesem Schnitt und der ist 1. Wichtig war also nur, dass das Produkt schon ganz G ist und dafür habe ich Capelli benutzt. Schön, erster Fall erledigt. Zweiter Fall. P ist ein Normalteiler von D. Na dann wollen wir irgendwie in diese Situation kommen mit einem Normalteiler, mit der Faktorgruppe und wollen da irgendwie den Satz benutzen. Heißt also, dass wir jetzt in die Faktorgruppe gehen, allerdings nicht Modulo P, sondern Modulo Zentrum von P. Das Zentrum von P ist eine charakteristische Untergruppe von P und ist deswegen normal in der großen Gruppe G. Also können wir die Faktorgruppe G Modulo Zentrum von P betrachten. Ich nenne die mal Z, das Zentrum von G, von P, Entschuldigung. Und wir betrachten, möchte ich das, ja, ich mache mal einen Querstrich und wenn Sie das doof finden, dann schreibe ich das später wieder um. Wir betrachten G quer, was G modulo Z sein soll. Z ist, wie gesagt, das Zentrum von P. Das ist ein Normalteiler von G, ansonsten setze ich da nichts voraus. Was ist jetzt in der Faktorgruppe G quer los? Na, da habe ich einerseits das Bild von N, also N quer, und dann sagt uns unser Vorgeplänkel, dass ich in der Faktorgruppe den Satz anwenden kann. Denn das Zentrum einer P-Gruppe ist immer nicht trivial, sodass also diese Faktorgruppe eine echt kleinere Ordnung hat als G. Das sollte ich vielleicht einmal hinschreiben. Z ist ungleich 1. Deswegen ist die Ordnung der Faktorgruppe echt kleiner als die von G. Und per Induktion hat dann das Bild des Normalteilers N, also N quer, ein Komplement G quer. Schön. Dann nehmen wir uns mal so ein Komplement in der Faktorgruppe her und dann das volle Urbild. Das Komplement nenne ich mal C quer, sei also C, ja, ich mache es direkt so, dass man sieht, dass es das volle Urbild ist, sei Z enthalten in einer Untergruppe C von G, so dass das Bild von C ein Komplement ist, so wie wir das gerade gesagt haben. Ein Komplement zu N quer in G quer. Und dann könnte man denken, ja, jetzt ist das C vielleicht ein Komplement zu N in G, aber ganz so passt es noch nicht. Denn P liegt ja in N und das Zentrum von P liegt deswegen auch in N. Das heißt, C und N haben auf jeden Fall diese Untergruppe Z gemeinsam. Die können nicht trivialen Schnitt haben, das geht nicht. Also muss man doch noch einen Zwischenschritt machen. Aber immerhin, da haben wir es, womit wir anfangen können.
Dieses C ist schon mal ein Supplement. So. Andererseits heißt es, wenn ich jetzt innerhalb von C gucke, also das, was jetzt stört, ist doch quasi der Schnitt von C und N. Schreibe ich mal dazu. Der Schnitt von C mit N ist definitiv nicht 1, denn da liegt dieses Z drin. Das ist also ein Problem. Aber C geschnitten N liegt in C. C ist wieder eine kleinere Gruppe. Und wenn ich zu C geschnitten N ein Komplement innerhalb von C finde, dann ist das unser gesuchtes Komplement in ganz G zu N, weil nämlich dann das Komplement nicht mehr dieses Problem mit dem Schnitt hat. Also suchen wir das. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Persönlich finde ich ja ganz schön, ich weiß, wo C geschnitten N liegt. Das ist nicht nur ungleich 1, sondern ich kann auch was darüber sagen, wo das liegt. Denn Komplement in der Faktorgruppe zu sein, heißt doch, C quer geschnitten N quer ist 1 in der Faktorgruppe. Und das heißt, wenn ich jetzt in die Ursprungsgruppe gucke, dass dann der Durchschnitt in dem rausfaktorisierten Normalteiler liegen muss, also in Z. Und Z war das Zentrum von irgendwas, ist also abelisch. C geschnitten N ist also jetzt ein adischer Normalteiler von C und dann können wir den Spezialfall von vorher anwenden, Satz 7.1. Das ist jetzt ein adischer Normalteiler von C. Haha, sehr schön. Und mit Satz 7.1 besitzt dieser ein Komplement. Ich nenne es mal und jetzt gucken wir, das müsste doch jetzt eigentlich alles tun. Jetzt ist doch bestimmt G das gleiche wie K mal N. Warum? Naja, dieses Komplement K hier erfüllt doch jetzt, dass C das gleiche ist wie K mal N geschnitten C. N geschnitten C liegt in N. Also ist G gleich K mal N. Ich kann das ja nochmal hinschreiben. Denn G ist ja das gleiche wie C mal N, was das gleiche ist wie K mal N geschnitten C mal N. Das liegt da drin, also ist das K mal N. Und der Durchschnitt ist 1, weil ja der Durchschnitt, das ist genau wie oben, weil der Durchschnitt von K mit N geschnitten C 1 ist. Und K geschnitten N. Jetzt sind wir also in diesem zweiten Fall auch fertig. Nochmal überlegen, wie wir argumentiert haben. Im ersten Fall hatten wir eine Untergruppe, die nicht normal ist. Der Normalisator war also eine echte Untergruppe von G. Und dann haben wir da drin Induktion gemacht und haben so unser Komplement gefunden. Im zweiten Fall hatten wir einen Normalteiler, haben dann da drin einen nicht-trivialen Normalteiler von G gefunden, der abelisch ist. Das war wichtig. Denn wir sind in die Faktorgruppe gegangen, haben da Induktion benutzt und haben dann aber noch diesen kleinen Schönheitsfehler gehabt, den wir reparieren konnten, indem wir benutzt haben, dass wir irgendwo einen abelschen Normalteiler finden, auf den wir Satz 7.1 erkennen können. Das war die Idee. Ich habe gerade irgendwo einen skeptischen Blick gesehen. Irgendwo dort, ich weiß nicht, wer es. Ah, ja?
Ja, also wenn wir den Satz 7.1 anwenden wollen, dann müssen wir auch sicherstellen, dass diese Teilaufkrankheitsrelation erfüllt ist.
Genau, das hatten wir aber ja ganz am Anfang überlegt, dass das ständig erfüllt ist, wenn wir in der echten Untergruppe oder in der echten Faktorgruppe sind. Und mehr haben wir nicht. Die einzige Zusatzvoraussetzung war, dass der Normalteiler abelisch ist. Und das habe ich da ja nochmal extra erklärt. Das liegt daran, dass wir im Zentrum landen. So könnte man auch, also was ich mir immer dann überlege, wenn ich da so mitten in Beweisstrecke ist, warum fängt man nicht mit P an? P ist ein Normalteiler von G. Ich gehe in die Faktorgruppe, ich mache da die Induktion. Ist erstmal viel natürlicher. Aber dann hat man halt diese ganzen schönen Aussagen und dann hat man da so ein Supplement, hat diesen Schnitt und dann kommt man irgendwie nicht weiter. Wohingegen man, wenn man einen abelschen Normalteiler hat, in dem man dann später landet, man mit dem Spezialfall des Satzes argumentieren kann. Ja.
Mir kommen gerade die Begriffe Supplement und Complement irgendwie nicht bekannt vor, beziehungsweise ich suche das gerade im Skript.
Ganz am Anfang, als wir das Thema Produkte von Gruppen hatten, Supplement habe ich vielleicht auch nur gesagt und habe gar nichts dazu angeschrieben. Das ist denkbar, weil das nämlich eigentlich in der Vorlesung keine große Rolle spielt. Complement haben wir garantiert gemacht, denn das habe ich irgendwann eingeführt als eine Untergruppe, derart, dass eben das Produkt die ganze Gruppe ist und der Durchschnitt 1 ist.
Ah ja.
Genau, ein Supplement habe ich vielleicht nur mündlich so dazu gesagt, nach dem Motto, das ist ein bisschen schwächer, kommt auch manchmal vor. Und hier sehen wir jetzt, dass man manchmal sofort ein Supplement hat, und dann muss man aber noch gucken, ist es vielleicht ein bisschen zu groß, können wir das noch irgendwie kleiner machen, um ein Komplement zu kriegen. Wir haben diese zweite Zeile jetzt geschafft. Jetzt noch das. Das machen wir jetzt auch einfach noch und dann hören wir auf. Das ist nämlich dann ein guter Punkt, um zu unterbrechen und um dann nächste Woche wirklich, wirklich einen Teil von der Operation anzufangen. Wir machen wieder eine Fallunterscheidung. Jetzt geht es also um die Konjugiertheit der Komplemente. Man fängt also mit zwei an und sucht ein Element in der Gruppe, was das eine auf das andere konjugiert. Und wir haben die Voraussetzung jetzt, dass N- oder die Faktorgruppe auflösbar sind. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass da wieder eine Fallunterscheidung kommt. Und die hängt damit zusammen, ob N selber schon ein minimaler Normalteiler von G ist oder ob nicht. Also ob man da drin noch einen kleineren Normalteiler von G findet. Das ist quasi jetzt die nächste Fallunterscheidung.
Jetzt machen wir also weiter. Jetzt seien N oder die Faktorgruppe auflösbar.
Dann nehme ich mir zwei Komplemente her, die K1 und K2 heißen sollen. Totaler Quatsch, später heißen die C. Das wird garantiert schief gehen, ich freue mich schon drauf.
Komplements, alles klar. Komplemente von N in E
und sei N0 ein minimaler Normalteiler von G, der in N liegt. Und dann gibt es eben die beiden Fälle, dass es N selber ist oder was Kleineres. So. Ich wische jetzt da drüben, damit wir Platz haben, wenn ich darf. Darf ich hier schon wischen? Okay. Wer schreibt hier noch und möchte nicht, dass ich da wische? Niemand. Gut. Dann. Stürzen wir uns jetzt auf den Rest des Beweises. N0 ist jetzt ein minimaler Normalteiler. Ich kann in die Faktorgruppe gehen, die modulo N0, und kann da Induktion benutzen. Ja, uns ist ja klar, dass das geht, in Faktorgruppen von G. Und dort sind dann die Bilder von K1 und K2 Komplemente vom Bild von N, sind also in der Faktorgruppe konjugiert per Induktion. Ich mache jetzt also auch wieder Induktion, diesmal bezogen auf die Konjugiertheitsaussage. Induktion, alles wie vorher, alles was wir uns vorher überlegt haben, gilt immer noch. Aber jetzt ist halt die Aussage, auf die ich mich beziehe, nicht mehr die Existenz eines Komplements, sondern die Konjugiertheit.
Und ich möchte jetzt irgendwie anfangen, in der Faktorgruppe die Konjugiertheit zu benutzen, damit ich so ein erstes Element habe, das irgendeine Konjugiertheit schon mal liefert. Dann sind wir noch nicht fertig, aber wir haben so einen ersten Schritt.
Da. K1.
Ah, will ich da hier einfach auch wieder mit einem Querstrich arbeiten? Nee, will ich nicht, weil wir verschiedene Faktorgruppen haben.
Okay. K1, N0, N0, N0 und K2, N0, N0. Da das beides Komplemente zu N0, N0 sind in der Faktorgruppe E0, N0, sind sie konjugiert. In der Faktorgruppe. Ich finde also ein Gruppenelement, was K1 quer sozusagen, wenn ich jetzt den Querstrich für die Faktorgruppe nehme, auf K2 quer abbildet. Wenn ich jetzt volle Urbilder nehme, und hier oben stehen ja volle Urbilder, K1 N0 und K2 N0, dann heißt das also, dass das eine auf das andere konjugiert wird von diesem Gruppenelement. Ich habe jetzt also noch nichts, was K1 auf K2 konjugiert, aber ich habe etwas, was K1 N0 auf K2 N0 konjugiert. Das ist schon mal ein Anfang. Also sei P aus P so, dass K1 N0,
ich muss das richtig machen an dieser Stelle, hoch G gleich K2 N0 ist.
Da fangen wir an. Jetzt hangeln wir uns von da weiter, machen eine Fallunterscheidung, hangeln uns weiter und manipulieren hier immer weiter rum, indem wir immer wieder geschickt hin und her konjugieren, bis wir am Ende was gefunden haben, was K1 auf K2 wirft. Mhm. Vielleicht noch eine Beobachtung vorher. Das ist doch das gleiche wie K1 hoch G mal N0 hoch G, und N0 hoch G ist das gleiche wie N0, weil N0 ein Normalteiler von G ist. Das steht ja da irgendwo. Sei N0 enthalten in N ein minimaler Normalteiler von G. Normalteiler verhalten sich bei Konjugationen stabil, sodass also das G, was da oben dran steht, weggelassen werden kann. Und jetzt gucke ich mal in diese Gruppe K2 N0. Die ist jetzt das gleiche wie K1 G mal N0. Oder anders gesagt, sind K2 und K1 hoch G Komplemente zu N0 in dieser Gruppe. K1 G N0 und K2, Entschuldigung, K1 G und K2 Komplemente zu N0 in K2N0. Und jetzt wird doch auf einmal klar, warum wir unterscheiden müssen, ob N0 und N gleich sind oder nicht. Denn wenn N0 und N gleich sind, dann steht hier ja einfach K2N, also die ganze Gruppe G. Und dann sind wir schon fertig. Wenn N0 und N verschieden sind, dann ist das eine echte Untergruppe von G und dann müssen wir weiter. Also spätestens da würde ich sagen, kann man erkennen, warum diese Fallunterscheidung sinnvoll ist.
Und wir beginnen auch mit dem Fall, dass N0 und N verschieden sind, dass wir also hier eine echte Untergruppe von G haben, auf die wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können.
N0 ist ungleich N. Dann ist K2 N0 eine echte Untergruppe von G per Induktion, sind dann K2 und K1 hoch G, also diese beiden Komplemente konjugiert. In dieser Untergruppe, wohlgemerkt, dieses G, was da konjugiert, das könnte ja auch in der großen Gruppe G außerhalb der Untergruppe liegen.
dann sind die da konjugiert. Und dann sind auch C1 und C2 konjugiert. So, klar. Also sind C1 und C2. K1 und K2 in G. Was macht man nämlich? Man findet jetzt in dieser Untergruppe ein Element, ich nenne es H, derart, dass K2 hoch H dasselbe ist wie K1 hoch G. Und dann ist H mal G hoch minus 1 ein Element, das K1 auf K2 abbildet. Das heißt, so finde ich mein Gruppenelement, dass das eine Komplement auf das andere abbildet. Wieder war der erste Fall einfacher. Jetzt ist N0 auf einmal dasselbe wie N. Das heißt, ich kann zwar in dieser Faktorgruppe irgendwie argumentieren, aber Komplemente dazu, das ist jetzt auf einmal der triviale Normalteiler. Das heißt, das ist einfach keine spannende Aussage. Und deswegen müssen wir hier noch ein bisschen was tun. Aber wir wissen jetzt, dass N ein minimaler Normalteiler ist. Und das ist gut. Denn minimale Normalteiler kommen in zwei Geschmacksrichtungen. Sie sind auflösbar, dann sind sie adisch, liegen in der vierten Gruppe, oder sie sind es nicht. Und dann sehen wir sie in E von G. Also können sie als Produkt von Komponenten schreiben. Und wir haben hier so eine Voraussetzung, nämlich dass N oder die Faktorgruppe auflösbar sind. Und wir können jetzt einmal gucken, wenn N auflösbar ist, dann sagt uns ja dieser zweite Fall, dass N sogar adisch ist und dass wir deswegen mit unserem Spezialfall fertig sind. Und hier benutzen wir diese Gleichheit, nämlich dass N selber ein minimaler Normalteiler ist. Vorher wäre das so nicht gegangen. Und dann sind wir mit Satz 7.1 fertig. Der Fall, wo die Faktorgruppe auflösbar ist, der interessant war. Gut, die Frage ist, wie man die Auflösbarkeit benutzen kann. Das ist irgendwie noch nicht so klar. Gruppen. Wir haben ja diese Ketten. Man kann einmal oben anfangen, indem man immer wieder die Kommutatorgruppe bildet, oder man kann unten anfangen, indem man so hochsteigt und immer wieder indem man so. Eigentlich ist das, was wir natürlicherweise machen, dass wir von oben so runterklettern. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man bei auflösbaren Gruppen quasi so aus zwei Richtungen gucken kann. Man kann von oben gucken, das heißt, man guckt so von oben auf diese Subnormalreihe runter. Oder man startet unten in der Gruppe und guckt auf minimale Normalteiler. Haben wir ja gerade schon gemacht. Wir haben ja gerade schon mal mit einem minimalen Normalteiler angefangen. Und bei auflösbaren Gruppen sind die interessant, weil es elementarische P-Gruppen sind. Wenn ich aus der anderen Richtung gucke, was ist denn da die Entsprechung? Wie kann ich die Auflösbarkeitsstruktur benutzen, wenn ich von oben anfange zu schauen? Dann gucke ich mir diese erste Stufe an. Ich komme von G zu G' in dieser absteigenden, also in dieser Subnormalreihe. Die Faktorgruppe ist adisch und dann kann ich ja mal gucken, was ist denn da los? Adische Faktorgruppe heißt ja, dass in dieser Faktorgruppe alle Untergruppen Normalteiler sind. Dann sind die vollen Urbilder Normalteiler in der ursprünglichen Gruppe G. Und wie nah komme ich denn jetzt eigentlich an die große Gruppe G ran? Was ist, wenn ich versuche, einen möglichst kleinen Schritt zu gehen? Also gar nicht unbedingt direkt von G zu G', sondern ich suche einfach so einen Normalteiler, sodass dieser Schritt möglichst klein ist. Vielleicht hat er sogar nur Primzahl offen. Ich suche also einen maximalen Normalteiler in der Hoffnung, dass der Index dann nur eine Primzahl ist. Und bei auflösbaren Gruppen ist der Witz, dass das geht. Und zwar deshalb, weil ich so einen maximalen Normalteiler oberhalb von G' suchen kann
Die Faktorgruppe ist Abelsch, das heißt, für jeden Teil der Gruppenordnung finde ich auch eine Untergruppe, sodass ich also einfach nur gucken muss, was ist die Ordnung von W-Modulo-Strich. Ich schnappe mir einen Primteil, den ich gut finde, finde eine Untergruppe, sodass der Index diese Primzahl ist, nehme das volle U-Bild und habe dann plötzlich da so einen maximalen Normalteiler, dessen Index nur eine Primzahl ist. Das ist eine andere Art, Auflösbarkeit zu benutzen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und die werden wir jetzt aber ausnutzen. Da die Strich kleiner als G ist und die Faktorgruppe abelsch ist, finden wir eine Untergruppe und da möchte ich jetzt ganz viel Zeug machen. Da soll N auf jeden Fall drin liegen, denn ich möchte ja in die Faktorgruppe G Modulo N gucken. Die ist auflösbar. Genau, das heißt, ich mache alles, was ich gerade erzählt habe, sozusagen in dieser Faktorgruppe und ziehe das dann zurück in die ursprüngliche Gruppe G. Da muss ich das streng genommen auch so hinschreiben. Da G Modulo N' kleiner als G Modulo N ist und die Faktorgruppe Abelsch. Finden wir eine Untergruppe V von G und da mache ich jetzt sofort diesen Sprung zurück ins Urbild, so dass folgende Sachen gelten. Erstens, volles Urbild heißt, ich möchte, dass N daran liegt. Dann möchte ich, dass das ein Normalteiler ist. Nein, volles Urbild, also das ist kein Problem. Und jetzt kommt diese Idee, dass man da oben sowas sucht in dieser abelschen Faktorgruppe, sodass der Index ganz oben in der Gruppe nur noch eine Primzahl ist. Diese Primzahl soll R heißen. So, Idee habe ich erklärt. Das ist jetzt nur eine Mutation. Tatsächlich. Ja, streng genommen suche ich so, dass der Index in der Faktorgruppe R ist. Genau.
Ja. Was ist das für eine Buchstabe?
Eine Primzahl. Das ist ein R. Das ist so ein wunderschön geschwungenes R, das man leider nicht mehr lesen kann. Tut mir leid. Und ist eine Primzahl. Haben wir nicht vorher darüber gesprochen, dass es manchmal schwierig ist, korrekte Sätze hinzuschreiben. So, das gilt. Ist eine Primzahl. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es einfach geht. Aber ich wollte erklären, woher die Idee kommt und wie man die Auflösbarkeit da benutzt. V ist jetzt eine echte Untergruppe, sonst würde das mit dem Index ja so nicht hinkommen. Auf echte Untergruppen übertragen sich die ganzen Voraussetzungen, bla bla bla. Und V geschnitten N ist diesmal N selber. So haben wir alles gewählt. Ich kann also jetzt den Satz in V benutzen. In V habe ich nicht nur ein Komplement, sondern die Komplemente da sind auch konjugiert. Ich kann jetzt also V mit K1 hoch G bzw. mit K2 schneiden. Mach mir klar, dass das Komplemente sind und sehe dann, dass die konjugiert sind innerhalb von V. Ich bleibe jetzt also bei K1 hoch G und K2. Geschnitten mit V. Und K2 geschnitten V. Das sind Komplemente zu N in V. Wie gesagt, nicht zu N geschnitten V, sondern zu N selber, weil es in V drin liegt. Und ich habe hier streng genommen noch was benutzt, nämlich die Dedekind-Identität. Die, glaube ich, auch in dem gleichen Kapitel vorkam über Produkte von Gruppen wie das Komplementgedöns. Habe ich hier keine Nummer, aber war Kapitel 2, wenn ich mich nicht täusche. Das sind Komplemente zu N in V. V ist eine echte Untergruppe. Konjugiert, diese Gruppen.
jetzt wird's lustig. Jetzt kommt nämlich der nächste Buchstabe.
Sei. V aus V, so. Das. Und jetzt brauchen wir einen neuen Buchstaben, weil das nämlich sonst einfach nicht mehr geht. Das D, was das gleiche sein soll wie V geschnitten K2, also dieses Komplement. Und das möchte ich jetzt per Konjugation aus dem bekommen. Ich muss also jetzt K1 zu B geschnitten V mit diesem kleinen V konjugieren. So, das war die nächste Stufe. Und jetzt ist es eigentlich nur noch Fummeln. V liegt ja, genau, V ist normal in G. Deswegen ist D normal in diesem Komplement K2 und mit dem gleichen Argument ist auch dieser Durchschnitt hier normal in K1 hoch G. Wir wissen also, D ist normal in K2 und K1 hoch G geschnitten V ist normal in K1 hoch G mit der üblichen Eigenschaft, dass wenn man einen Normalteiler mit einer Untergruppe schneidet, man einen Normalteiler in der Untergruppe hat. Das heißt wiederum, wenn ich jetzt hier hinten hingucke, V angewandt auf V ist ja einfach V selber, weil es daherkommt. Das heißt, es ist dasselbe wie V geschnitten K1 hoch G mal kleines V. Und darin ist das D jetzt auch normal, einfach weil V normal Teil der großen Gruppe ist. Deswegen ist D normal in V geschnitten K1 hoch G V. Nee, das ist dasselbe. Also ist das so. Darauf möchte ich hinaus. Das ist normal in K1 hoch G V. Was noch? Dieses ganze Komplementgedöns, das muss uns doch auch noch irgendwas sagen. Das sind Komplemente zu N in V. Und wir haben angefangen mit Komplementen zu N in ganz G. Jetzt muss es doch irgendwie möglich sein, das alles mal ein bisschen einzusetzen. Vom Anfang wissen wir, bloß einsetzen. Wie haben wir denn angefangen? Wir haben angefangen mit G gleich K1 mal N gleich K2 mal N, steht irgendwo, genau. K1 und K2 sind Komplemente von N in G. So, das heißt, das hier wissen wir. Und jetzt möchte ich gerne irgendwie mir überlegen, naja, wenn, also N ist ja ein Normalteiler, das heißt, wenn ich ein Komplement habe, dann kann ich durch Konjugation immer ein neues Komplement bekommen, denn die Konjugation macht mit dem Komplement vielleicht was, aber mit dem Normalteiler ja nicht. Das heißt, wenn ich vorher einmal diese Produkteigenschaft habe und die Schnitteigenschaft und ich konjugiere dann mit irgendeinem Gruppenelement, dann habe ich die wieder. Ich kann also dieses K1 hoch GV auch als Komplemente von N in G benutzen. So, der Witz ist, wie gesagt, dass man GV einfach auf G anwendet, das ist dasselbe wie G. Also kann ich es auf K1 mal N anwenden und dann ziehe ich das quasi rein und beachte, dass N bei Konjugation invariant bleibt. Und dann steht diese Gleichung da. Vom Anfang, und das ist nicht wirklich einsetzen, das ist nur der Anfang, plus Konjugation. Ich wollte was einsetzen, aber ich glaube, das kommt gleich erst. Jetzt gucke ich mir die Faktorgruppe G Modulo V an, von der ich irgendwie weiß, dass sie Ordnung R hat. Denn das ist ja dasselbe. Das war das G Modulo N. Genau, da oben haben wir angefangen. Das ist dasselbe wie das. Das war unsere Primzahl R. Und wenn ich das hier benutze, also diese Darstellung von G als Produkt, dann kann ich jetzt ja immer V rausfaktorisieren und dann jeweils gucken, naja, V kann ich schreiben als N mal das bzw. das. Beziehungsweise ich kann auch K1 hoch G mal V benutzen. Ich kann also jetzt diese verschiedenen Faktorisierungen nehmen, jeweils einsetzen und dann jeweils die Zerlegung von V nehmen, die dazu passt. Und die erste Möglichkeit, die ich dann nehmen möchte, ist K1 hoch G mal V mal N, das ist jetzt die Zerlegung von G, modulo V. Und für V schreibe ich dann eben passend K1 hoch GV mal N. Denn K1 hoch G, achso, geschnitten V. So, das ist erstmal eine Gleichheit. Ich habe hier oben das G dadurch ersetzt und ich habe das V dadurch ersetzt. Und dann kann ich sagen, dass das zu irgendwas isomorph ist. Denn jetzt habe ich hier mal N und unten habe ich auch mal N stehen. Deswegen ist das isomorph zu K1 hoch G mal V modulo K1 hoch G mal V geschnitten V. Was D ist. Kann ich jetzt machen mit all diesen Zerlegungen. Ich setze einfach immer nur das Richtige ein, benutze so eine Isomorphie und dann kommt da so eine Faktorgruppe raus und die haben alle Ordnung R, weil diese Faktorgruppe Ordnung R hat. Jetzt für eine Faktorgruppe gezeigt, also G Modulo V hat Ordnung R, das heißt, das hat Ordnung R. Dasselbe hätte ich aber machen können mit K1 hoch G oder mit K2. Das heißt, dass jetzt all diese Faktorgruppen Ordnung R haben und ich schreibe es mal an für K2 Modulo D. K2 Modulo D hat genauso. Es wird auch gleich klar, warum ich das mache. Also die Idee ist ja die ganze Zeit, irgendwie Komplemente zu basteln, beziehungsweise Sachen zu sehen, von denen man weiß, dass die konjugiert sind, per Induktion oder so. Und wir benutzen jetzt die Tatsache, dass diese Faktorgruppen Ordnung R haben, um etwas zu finden, was die sozusagen überdeckt. Ordnung R heißt ja, wenn ich eine R-Sylow-Untergruppe hernehme, und den Normalteiler dann multipliziere, dann bekomme ich die ganze Gruppe. Denn in dieser R-Sylow-Untergruppe haben wir ja mindestens so eine, ich sag mal noch, fehlende Gruppe der Ordnung R mit dabei. Möglicherweise sogar was noch Größeres. Das ist auch irgendwie so ein Standardtrick, den wir aber bisher noch nicht gesehen haben. Ja, wir haben es gleich geschafft. Ich weiß, es ist hart, aber ich glaube, es wäre auch richtig nervig gewesen, diese ganze Mutation dann nächste Woche nochmal einzuführen. Und solange ich nicht länger als halb mache, fühle ich mich nicht schlecht. Oder nur ein bisschen, jedenfalls. Ein bisschen fühle ich mich immer schlecht, wenn ich länger als 90 Minuten Vorlesung mache. Aber die Übung war heute kurz. Wo waren wir? Wir waren da von Ordnung R und ich hatte gerade die Idee mit der Sylow-Untergruppe erzählt. Genau, so schreibe ich das als nächstes an. Sei R1 eine R-Sylow-Untergruppe von der Gruppe, die ich überdecken möchte. Ich fange jetzt also hier hinten an, mit dieser Faktorgruppe. K1 hoch G mal V. Wenn ich davon eine R-Sylow-Untergruppe hernehme und die mit D multipliziere, dann muss die ganze Gruppe rauskommen, denn diese R-Sylow-Untergruppe hat ja mindestens Ordnung R, vielleicht sogar noch eine größere, sie überdeckt also dann auf jeden Fall diese Faktorgruppe. G mal V. Das gleiche kann ich mit K2 machen. Genauso sei K2 eine R-Sylow-Untergruppe von K2 und dann haben wir R
nämlich jetzt die letzte noch fehlende Konjugation bringen wird, ist der Satz von Sylow und die Tatsache, dass Sylow-Gruppen konjugiert sind. Dazu müssen wir jetzt irgendwie alles noch in die richtige Gruppe bringen. Wir brauchen jetzt eine Gruppe, in der das Zeug liegt und in der man sehen kann, dass es konjugiert ist. Und momentan haben wir hier diese eine Gruppe, da die andere und es ist nicht so richtig klar, was die miteinander zu tun haben. Wir brauchen eine große Gruppe, in der das alles liegt. Die basteln wir uns. Das wird der Normalisator von D. D war ein Normalteiler von ganz viel, was hier so rumläuft. Ich gucke nochmal, wo haben wir angefangen? Genau, da oben steht's. D ist normal in K1 hoch GV, also in dieser Gruppe. Sehr gut, D ist also normal. Also liegt das im Normalisator von D. D ist normal in K2, also liegt K2 im Normalisator von D. Sehr gut, der Normalisator von D ist ein Kandidat für eine Untergruppe, die das ganze Zeug einfängt. Da K1 hoch GV und K2 im Normalisator von D liegen, sind ja auch R1 und R2 zumindest schon mal Untergruppen vom Normalisator von D. Wir wissen noch nicht, ob es Sylow-Gruppen sind, aber es sind immerhin schon mal Untergruppen davon. Und jetzt will ich darauf hinaus, dass R1 und R2 Sylow-Untergruppen von G sind, insbesondere vom Normalisator von D, also sind sie darin konjugiert und das wird dann gleich all unsere Probleme lösen. Also, nächstes Ziel. Das müssen wir irgendwie über diese ganzen Ordnungsgeschichten hinkriegen. Das ist unsere einzige Chance. R1 und R2 sind R-Sylow-Untergruppen von G. Da will ich als nächstes hin, dann haben wir es geschafft. Und das überlege ich mir, indem ich mir nochmal angucke, dass ich doch G schreiben konnte als K2 mal N und K2 war ein Komplement. Die Ordnung von G lässt sich also schreiben als Ordnung von N mal Ordnung von K2. R ist ein Primteiler, den ich in K2 sehe, in der Ordnung von K2. Denn so haben wir hier irgendwo angefangen. Dieser Index hier, genau. Wir haben hier angefangen mit diesem Index R. Den haben wir in der Faktorgruppe gesehen. Die Faktorgruppe hat eine Ordnung, die Teilerfremd zu N ist. Das war die Voraussetzung. Und das heißt, wir müssen den Primteiler R in der Ordnung von K2 sehen. Nach Wahl von V ist R ein Primteiler von K2, damit auch von allem, was dazu konjugiert ist. Und nicht von N. G ist doch K2 mal N. Wenn ich also jetzt R gar nicht in der Ordnung von N sehe, dann muss die volle R-Potenz, die Ordnung von G teilt, sich hier finden. Und das heißt, aus Ordnungsgründen sind R1 und R2 Sylow-Gruppen von ganz G. Und daher sind R1 und R2 Sylow-Gruppen von G. Und wir wählen mit dem Satz von Sylow. Endlich. Insbesondere sind R1 und R2 Sylow-Untergruppen vom Normalisator von D. Irgendwas will ich mit dem D gleich noch machen, deswegen schreibe ich das hier so hin. Und wir wählen jetzt ein H aus dieser Gruppe. So, dass R1 auf R2 konjugiert wird. Und dann verspreche ich, sind wir fertig. R1 war... So, das ist der Satz von Sylow. Und ich behaupte jetzt, dass G mal V mal H es tut. Klein g mal klein V mal klein H tut es. Und das rechnen wir nach und dann haben wir es geschafft. Puh. Okay, wir rechnen nach K1 hoch G mal V mal H. Und gucken, was passiert. Zunächst mal schreibe ich K1 hin, da oben steht es, K1 mal G mal hoch G mal V kann ich ja schreiben als R1 mal D. Und dann muss ich nur noch mit H kombinieren. Also ist das R1 mal D hoch H. Einverstanden?
ich habe K1 hoch B mal V quasi so geklammert und dann hoch H mir gedacht und habe dann das mit der Gleichung da oben so ersetzt. Okay, Konjugation verträgt sich mit der Multiplikation. Jetzt benutze ich das D von H invariant gelassen wird. Dann ist es also R1 hoch H mal D. R1 hoch H ist R2. Das ist also R2 mal D. Ich fange schon an, mich zu freuen, denn das ist K2. Ja, sehr schön. Der Beweis ist abgeschlossen. Wir haben ein konjugierendes Element gefunden. Und das war harte Arbeit. Ich möchte die wesentlichen Schritte kurz rekapitulieren, weil da ein paar Ideen drinstecken, bei denen nicht schlecht ist, wenn man sich die merkt. Auch jenseits eines solchen Beweises. So einen Beweis im Detail frage ich natürlich auch nicht in der Prüfung. Da frage ich, was sind die Ideen? Was geht da ein? Ja, was waren die Ideen? Wir beweisen die Aussagen getrennt. Erst die Existenz von Komplementen, dann die Konjugiertheit. Existenz mit eine Fallunterscheidung, indem man nämlich sich eine Sylow-Untergruppe des Normalteilers hernimmt und guckt, ist die normal oder nicht, und dann benutzt man die Vererbungsgeschichten. Bei der Konjugiertheit spielt plötzlich auch das mit der Auflösbarkeit wirklich eine Rolle. Wenn n auflösbar ist und ein minimaler Normalteiler, hat man gar nichts zu tun. Das heißt, interessant ist nur der Fall, wo n ein minimaler Normalteiler ist und wo die Faktorgruppe auflösbar ist. Und da haben wir dann nochmal ordentlich gearbeitet und haben wirklich durch nacheinander in irgendwelchen Untergruppen oder Faktorgruppen konjugieren unser Element gebastelt. Danke fürs Durchhalten. Vielen, vielen Dank für die Geduld. Das war gut, dass wir das jetzt so in einem Rutsch machen konnten. Und ich beantworte gerne noch Detailfragen dazu. Wenn an irgendeiner Stelle was dann doch zu schnell ging und ich das nochmal ausführlicher erklären soll, kein Problem. Sagen Sie mir das einfach und ansonsten geht's nächste Woche weiter. Thank you.